Ich freue mich, dass Sie hier gemeinsam mit uns den Vortrag Innewohnen, Lebensenergie als Erfolgsfaktor von Organisationen wie SINT, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen. Vor Ihnen stehen zwei Unternehmer und auf dieser Ebene würden wir Ihnen auch gerne begegnen und in Zukunft sozusagen sprechen, wie kann denn Unternehmer da sein, wie kann sozusagen hier Lebensenergie und das Sein von Unternehmen eine Rolle spielen, wenn wir an morgen, vielleicht auch an heute Nachmittag denken, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Wir schreiben das Wort Sein deshalb immer groß, weil es das tatsächliche, das ist alles groß geschrieben, weil es das tatsächliche, die tatsächliche Lebensenergie meint, unsere Erfahrungen meint. Und in der Vorbereitung hat Hans-Peter zu mir gesagt, ich bin ein Gender-Fan, genau. Und deshalb, und ich auch, stelle ich ihn als erstes vor. Hans-Peter, du bist ja gemeinsam mit mir auch in Unternehmen unterwegs. Du hast vor 20 Jahren ein Unternehmen gestartet als selbstständiger Berater und begleitest die Menschen nicht nur mit guten Ratschlägen, sondern auch als Coach. Und du beschäftigst dich sozusagen mit Aufgabenstellungen, mit Fragestellungen, bevor ein Unternehmen gegründet wird und begleitest diesen Prozess dann ja in Richtung Entwicklung bis hin zu Mitarbeiterführung und persönlichen Fragestellungen, die sich dann auftun. Die Berücksichtigung des Menschen ist aber für dich ein ganz wichtiges Anliegen und es ist wichtig, dass die Maßnahmen, die unternehmerischen Maßnahmen, die du gemeinsam erarbeitest, mit den persönlichen Maßnahmen, mit dem persönlichen Sein des Unternehmers auch zusammenpassen. Du hast auch einen fachlichen Hintergrund, du bist Betriebswirt und hast erst vor 3 Jahren dein Zertifikat abgeschlossen als Coach. Er hat sich extra zertifizieren lassen in Deutschland und bist auch ein Social Entrepreneur, wenn ich das an der Stelle auch nochmal sagen darf. Hans-Peter hat eine Schule mitbegründet im Südburgenland, war da im Vorstand dabei, du hast Aufbauarbeit geleistet und hast sozusagen da mitgewirkt. Wie nehme ich dich denn wahr? Also wie bist denn du? Vielleicht darf ich das an der Stelle.
Wie bin ich denn?
Ja. Also ich nehme dich als sehr besonnenen Menschen, ein Mensch, der sehr viel Ruhepol hat. Und das schätze ich übrigens an dir. Sie werden gleich merken, ich bin genau das Gegenteil. Und du bist ein guter Beobachter. Und das finde ich immer wieder spannend, dich auch beim Beobachten zu beobachten von anderen Menschen. Und du hast eine sehr große Bereitschaft, so Neues auszuprobieren. Also wann immer sozusagen deine neue Idee kommt, du sagst, passt, das probieren wir jetzt aus. Was ich auch an dir schätze, ist deine Ehrlichkeit und vor allem deine Achtsamkeit. Und deine Achtsamkeit ist ein Element des Seins, nicht nur mir oder dem Auditorium oder dem Unternehmer gegenüber, sondern auch dir selbst gegenüber. Und das finde ich einen sehr wertvollen Input an der Stelle, den ich auch weitergeben mag. Was heißt denn eigentlich achtsam zu sein? Das bedeutet nicht nur gegenüber sich selbst achtsam zu sein, sondern auch gegenüber der Umwelt.
Na, dann sage ich herzlichen Dank für die Blumen. Danke für den Blumenstrauß. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben, unsere Energie mitzunehmen. Ich werde jetzt auch ein paar Worte zu Ariane sagen. Was ich mir nicht aufschreiben musste, ist, dass ich eine ganz nette, wertschätzende Kollegin da neben mir stehen habe. Was ich mir aufschreiben musste, ist, dass sie voll von Kompetenzen und voll von Aktivitäten ist. Ich möchte Sie jetzt auch gleich ein bisschen sensibilisieren für unseren Auftrag, für unseren Vortrag oder für unseren Workshop. Wir wollen ein bisschen mit Ihnen das Tun und das Sein herausarbeiten, und Sie hören das schon in der Vorstellung, das Sein ist dann eher so in Richtung jetzt Gefühle, wie nehme ich jemand wahr. Das war jetzt so der erste Teil. Der zweite Teil ist, die Ariane begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Geschäftsaufbau und einem authentischen Dasein, sowohl betriebswirtschaftlich als auch menschlich. Das ist so, wo sich unsere Linie deckt. So sind wir auch zusammengekommen. Sie ist Autorin von unzähligen Erfolgsdrehbüchern und Gefährtin für Menschen, die in ihrem Sein und ihrem Tun in der Welt wirken wollen. Sie ist selbst mehrfach Unternehmerin und leidenschaftliche Geschäftsfrau. Ariane hat eine ausgeprägte Wahrnehmungsgabe und sie nimmt ihre Klienten, wie schon angesprochen, in ihrer Ganzheit wahr. Ganzheit ist ein bisschen inflationäres Wort in der Zwischenzeit, aber das meint eben in Tun, in Prozessen bis hin zum Menschen, wie entwickelt sich jemand persönlich, wie passt jemand in das Bild. Und unterm Strich verwebt sie gekonnt mit ihren, die Leidenschaft ihrer Klienten und Klientinnen mit dem betriebswirtschaftlichen Know-how und der säkulären Ethik für den wirklichen Geschäftsaufbau auf einer breiten Basis. Von ihrer Kompetenz her hat sie Studien in Unternehmensberatung in Österreich und in den Niederlanden absolviert, die Masterclass im hypnosystemischen Coaching bei Jeff Zeig und Gunter Schmidt in Deutschland und ist, war und ist mit dem Studium der Buddhologie und säkulären Ethik beschäftigt. Soweit zu meiner Kollegin.
Vielen Dank. Wir wollen auch in Kontakt kommen mit Ihnen und schauen, wer sitzt denn da herinnen. Mir ist es immer am liebsten, wenn ich so jeden Einzelnen abfragen kann, aber dafür sind wir viel zu groß heute. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit Handzeichen kommunizieren. Und ich hoffe, das ist sozusagen okay für Sie und auch gleichzeitig die Einladung, mit uns mit Handzeichen in Kontakt zu treten.
So, jetzt haben wir gleich mal die ersten Fragen an Sie. Hast du einen Workshop, irgendwas müssen wir tun, oder? Wer von Ihnen ist bereits Unternehmer oder Unternehmerin, bitte ein Handzeichen? Mhm. Ja. Wer stammt aus einer Unternehmerfamilie oder hat Beziehungen zu Unternehmerfamilien?
Ja, wow.
Ja, schau. Ja. Sehr gut. Mhm. Wer von Ihnen hat vor, einmal selbstständig zu werden?
Ja, wow. Ja,
toll, na bitte schön. Wir sind in einem guten Kreis.
Ja.
Und natürlich hat jeder Interesse am Unternehmertum, sonst wäre er nicht hier, ja. Denke ich nun einmal. Danke für Ihr erstes Feedback. Wir steigen nun ins Thema ein. Ariane, darf ich dich bitten?
Gerne. Wir widmen uns der ersten Fragestellung, nämlich gibt es einen tatsächlichen Unterschied zwischen Tun und Sein und wenn ja, wo liegt denn der? Und ich habe für heute da ein kleines Gedankenexperiment vorbereitet. Und zudem lade ich Sie auch recht herzlich ein, das mitzugehen, damit man den Unterschied zwischen Tun und Sein tatsächlich auch herausarbeiten kann und das so mal in seinen eigenen Gedanken auch spüren kann. Hey, Moment mal, das ist vielleicht nicht das Gleiche und es ist sehr diffizil, nochmal herauszufinden. Ich lade Sie dazu ein, sich mal Gedanken darüber zu machen, wenn Sie sich dazu entschließen, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu renovieren. Und ich merke es an ein paar Gesichtern, da gibt es ein Grinsen, manchmal gehen die Mundwinkel nach oben. Wir beide haben auch sowas Ähnliches erlebt in unseren Hausbauzeiten. Vielleicht erzählen wir noch einen Schwank, aber jetzt nicht. Wenn man beginnt, sozusagen, genau, zuerst die Arbeit, wenn man beginnt, ein Haus zu bauen und da einsteigt, dann beginnt man meistens mit ein paar Fragestellungen. Und zwar könnten die lauten: ich brauche vielleicht einen Architekten, ich brauche vielleicht jemanden, der mir den Plan zeichnet, ich muss mir schauen, sozusagen, wie ist denn überhaupt das Gelände, auf dem ich das Haus bauen möchte, wie viel Budget habe ich, wie viel Geld kriege ich von der Bank. Ja? Und ich lade Sie jetzt dazu ein, mit uns in Kontakt zu treten, alle hier sozusagen mit einbezogen. Welche Fragestellungen würde man sich sonst noch stellen, wenn man ein Haus baut und gerade startet oder eine Wohnung könnte man auch noch renovieren? Wer hätte sozusagen da so eine Fragestellung für uns?
Ja. Wie groß muss das unbedingt sein?
Wie groß muss das unbedingt sein? Oder maximal sein? Ja?
Minimum.
Minimum sein. Ja?
Wie schaut es aus?
Ja, wie schaut es aus? Ja? Genau, brauche ich bestimmte Genehmigungen, die ich einholen muss. Wie schaut der finanzielle Rahmen aus? Ja?
Welche Bedürfnisse habe ich?
Welche Bedürfnisse habe ich, ja?
Wie spürt es sich an?
Wie spürt es sich an?
Kann ich selber machen.
Kann ich selber machen, ja?
Welche Materialien möchte ich bevorzugen?
Ja, welche Materialien möchte ich bevorzugen?
Wie wichtig ist ökologisches Bauen? Wie wichtig ist grünes Bauen?
Genau, wie wichtig ist ökologisches Bauen? Wie wichtig ist grünes Bauen? Ja? Sehr spannend. Das heißt, wir haben sozusagen zwei verschiedene Arten
von Fragestellungen. Wir haben schon zwei Arten schon. Also wir, den Zugang hören Sie jetzt selber. Es gibt den einen, den materiellen Zugang, wo ich sage, okay, was brauche ich? Dann habe ich schon Bedürfnisse gehört, das geht schon in die Richtung, und dann habe ich schon diesen Wohlfühleffekt gehört. Ja? Und genau das ist sozusagen die Spanne, die wir über unser Unternehmertum auch leben können. Ne? Was ist das Wesentliche? Wenn ich ein Haus baue, das muss mir doch die Lebensenergie geben. Ich bin da drinnen mit Familie, Partner, Freunden, dort lebe ich. Ja? Deshalb ist es so wichtig. So, weg vom architektonischen Beispiel. Was hat das mit dem Unternehmertum jetzt zu tun? Mhm. Das müssen wir jetzt irgendwie
einen
rüberkriegen.
Shift.
Ja?
Genau. Und wir haben gesagt, wir machen heute einen Mindshift. Das passt auch an der Stelle ganz gut. Was hat das mit Unternehmen zu tun? Und ich möchte ein ganz konkretes Beispiel aus unserer Arbeitspraxis bringen. Da ist es oft so, Unternehmen holen uns, weil Märkte haben sich verändert, Produkte haben sich verändert, Gewinne stagnieren, es gibt Lieferschwierigkeiten etc. Die Effizienz sozusagen leidet, die Ertragskraft leidet, Gewinne stagnieren. Und die Frage, die sozusagen an uns gestellt wird, ist, bitte helfen Sie uns, genau in dieser Fragestellung eine Lösung zu finden. Und da geht es meistens darum, die Effizienz wieder zu erhöhen, die Ertragskraft zu erhöhen, beziehungsweise wieder Gewinne zu schreiben. Und da könnte man so verschiedene Fragestellungen behandeln wie, naja, da macht man vielleicht einen neuen Produktlaunch oder man reduziert Kosten. Und da ist an dieser Stelle wieder die Einladung an Sie, was könnte man sozusagen da sonst noch machen, außer jetzt Kosten zu reduzieren, Mitarbeiter einzusparen. Was kommen Ihnen da für Ideen? Sein Unternehmen läuft nicht gut. Könnte man machen. Entschuldigung, habe ich
Fragen, warum es nicht gut?
Fragen? Ja, mhm. Fragen, was sind die Hintergründe? Selbst reflektieren, ja.
Die Zielgruppe, wen ich ansprechen will.
Ja, die Zielgruppe anschauen, wen ich ansprechen will, ja.
Das Produktportfolio anschauen, das ich anbiete.
Ja.
Ob der Markt noch gleich ist oder sich verändert.
Genau, das Produktportfolio und den Markt anschauen.
Die Konkurrenz anschauen.
Ganz hinten noch das Erste.
Mitarbeiterinnen oder Management austauschen.
Ja, Mitarbeiter oder Management austauschen.
Ja, ich hätte gesagt, Michael Schäfer anschauen und mein Verhältnis zu den Mitarbeitern anschauen.
Ja, den Michael Schäfer anschauen und das Verhältnis zu den Mitarbeitern.
Prozesse analysieren und optimieren.
Ja, Prozesse analysieren und optimieren, ja.
Aufhören.
Aufhören, ja. Ja.
Genau.
Exit, ja, Strategie. Mhm. Sehr spannend. Fällt dir noch was ein?
Na, ich möchte nur fragen, haben Sie gehört jetzt, auf welcher Ebene Sie sich befinden? Wo haben Sie jetzt die Maßnahmen angesprochen?
Alle Nationen, also
nichts
Geld.
Ja.
Aber keine Emotionen.
Ja. Hier schon, ja. Ja. Es ist eins gekommen, Moment mal, wo könnte man denn hinschauen? Und uns begegnet in unserer Arbeitspraxis immer die Idee, auf der Tun-Ebene etwas zu verändern. Eine Marktforschung zu machen, eine Kostensenkung, eine Planrechnung, was auch immer sozusagen hier gefragt ist. Und das ist ein wunderbares Missverständnis in dem Moment, wo Unternehmen zu uns kommen. Und die Fragestellung, die dahinter steckt, ist, was muss ich denn jetzt tun, damit mein Unternehmen wieder erfolgreich wird. Und die Unternehmer kommen dann auch schon mit den Ideen, die sie auch hier gebracht haben, aber auch mit Ideen sozusagen ein bisschen tiefer zu schauen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, okay, was bringt denn tatsächlich einen Wandel in die Situation des Unternehmers? Man könnte jetzt sagen, da stellt sich vielleicht die falschen Fragen, vielleicht auch schon in eine richtige Richtung die Frage, oder anders ausgedrückt, die Unternehmer befinden sich auf der Wirkungsebene. Das heißt, die Wirkungsebene ist Geld, Kunden, Gewinn, Einfluss etc. Und das Missverständnis, was entsteht, ist, dass ich genau auf dieser Ebene, wo ich mich gerade befinde, mein Problem lösen könnte. Und Wir haben ein ganz konkretes Beispiel heute auch mitgebracht, eine Formulierung von einem Unternehmer. Und Hans-Peter, kannst du das mal so zusammen oder ja, für
es uns formulieren? Es lautet mehr oder weniger so: Ich habe ein Unternehmen gegründet mit großem Aufwand, mit Mühen zum Teil. Ich habe es geschafft, erfolgreich zu sein. Es geht nun an Optimierung, Effizienzsteigerung. Ich bin auf einem erfolgreichen Weg. Es geht auch wirklich gut. Nur irgendwie denke ich mir, die Energie geht verloren. Je mehr ich Gewinn habe, desto weniger Lebensqualität habe ich. Ja, wie funktioniert denn das überhaupt? Ich komme immer mehr ins Arbeiten. Anstatt in die Lebensqualität komme ich immer mehr ins Arbeiten. Was soll ich denn da tun?
Und da ist es sehr spannend, weil dieser Unternehmer skizziert zwei Themen auf der gleichen Ebene, nämlich Geld und Arbeit. Und da kommen wir dann immer mit einer kritischen Fragestellung.
Was ist denn tatsächlich die Kraft, die mich antreibt? Was ist die Kraft, die mein Tun treibt? Das Tun ist es offenbar nicht, also was ist es denn?
Und da gibt es oft so ein Missverständnis, das ausgedrückt heißt, viel Geld, viel Ertrag, viel Kunden machen glücklich. Wirklich?
Genau. Es ist eben diese zwei Ebenen, Tun und Sein. Das heißt, ich versuche als Unternehmer, mir ist es ja auch so gegangen, es ist ja ein Bewusstseinsprozess, da muss man reinkommen. Wenn ich immer auf der Tun-Ebene die Lösung suche, komme ich nicht weiter. Ich muss schauen, wo ist die Ursache, und wenn es die nicht ist, muss noch eine Ebene dahinter sein, und wenn die nicht ist, muss noch eine dahinter sein. Ein Grund muss vorhanden sein.
Das heißt, offensichtlich gibt es da ein Missverständnis. Das ist das, was du gerade skizzierst.
Genau.
Das heißt, die falsche Fragestellung wäre, wie komme ich noch zu noch mehr Gewinn, zu noch mehr Ertrag, zu noch mehr Kunden, zu noch mehr was auch immer.
Jawohl.
Und wenn ich jetzt diesen Gedanken noch ein bisschen weiter verfolgen darf, dann spreche ich auch aus einer ganz tiefen eigenen Erfahrung in diesem Moment. Was muss denn der Unternehmer lernen, damit er hier eine Veränderung herbeiführen kann? Und es kann nicht sein, dass ich lebe oder dass ich arbeite, um leben zu können, sondern genau das Umgekehrte. Ich möchte sozusagen, dass die Arbeit in mein Leben integrieren. Da höre ich schon ein paar Herzen hüpfen. Und was bedeutet das jetzt? Und es bedeutet sozusagen auch das Warum herauszufiltern. In diesem Moment. Beispiel, ein Unternehmer oder Unternehmerin kommt zu mir und sagt, ich möchte mein eigenes Unternehmen eröffnen, das ist die Geschäftsidee, bitte zeig mir, wie komme ich sozusagen zu meinen Kunden, wie komme ich zu meinem Dienstleistungsportfolio etc. Und meine Fragestellung ist immer, okay, aber lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, wieso möchtest du denn ein Unternehmen gründen?
Ich habe einen Traum.
Ich habe einen Traum, ja.
Und sage, den muss ich immer wieder füllen, den muss ich immer wieder am Leben erhalten. Denn wenn ich den Traum nicht mehr habe, dann passiert das, dass ich dann nur mehr im Hamsterrad bin.
Sie sind aber einer der wenigen, die von einem Traum spricht. Wenn Sie in diesem Rädchen drinnen sind, tun Sie. Und Sie sind Sklave Ihrer Arbeit. Und das ist die Frage, die man wirklich stellen muss. Und weil das der Entrepreneurship-Tag ist, so früh kann es gar nicht sein, dass ich mir diese Frage stelle. Was ist denn Unternehmenswert? Kleingeschrieben, nicht groß. Was ist es wert zu unternehmen? Was sind die Tätigkeiten, die ich gerne mache? Wie kann ich meine Arbeit mit meinen persönlichen Zielen verbinden? Einmal reibe ich mich auf, einmal geht es locker von der Hand. Das sind schon kleine Hinweise, wie die Geschichte gehen kann. Ne? Wir kennen alle diese plakativen Beispiele. Unternehmenschef, 15 Stunden im Büro oder in der Arbeit, kommt nach Hause, die Kinder schlafen schon, ja, mit der Frau gibt es auch keine Kommunikation in der Früh, maximal zum Frühstück und Tag ein, Tag aus. Das sind diese Hinweise, die schon, wo ein Traum nicht mehr gelebt wird. Ne? Das ist schon, der Prozess hat sich verselbstständigt. Ja?
Das heißt, in einem Unternehmeralltag finden wir oft vor, dass der Unternehmer skizziert, ich würde gerne das Unternehmen gründen, zeige, wie ich zu noch mehr komme, und leidet auf der anderen Seite, nämlich auf der Sein-Ebene leidet er. Und findet sozusagen gar nicht das, wofür er eigentlich da ist, nämlich das Leben an sich. Er findet vor, dass er seine Kinder nicht sieht, beziehungsweise er findet vor, dass er den Partner nicht sieht, dass er keine Zeit hat für seine Hobbys. Soziale Kontakte finden im Wirtshaus statt und dann muss man vielleicht den ein oder anderen, dass die ein oder andere Gelegenheit länger ausnutzen oder intensiver ausnutzen, als vielleicht notwendig wäre. Das heißt, er findet sozusagen das nicht vor, wofür er überhaupt hier ist.
Na. Möchte ich nochmal so dieses Beispiel, mit welchen Aufgabenstellungen die Unternehmer zu uns kommen, einmal diese vier Gestaltungsebenen, die sozusagen in einer ständigen Wechselwirkung miteinander präsent sind. Was sehe ich? Ich kann sehen die Materie, sprich das fertig gebaute Haus. Ich kann sehen die Bewegung. Ich kann sehen, der Mischwagen kommt, transportiert es daher, macht die Materie. Ja? Das heißt, die vorgelagerte Energie vor der Materie, vor der fertigen, ist die Bewegung. Und das, was ich mir beim Zurücklehnen und bewusst anhand Hintergründe suchen muss, passiert auf einer höheren Energie. Das heißt, wie schauen meine Beziehungen aus? Bin jetzt wieder, geht schon wieder nicht, wo sind meine ganzen Emotionen? Ich denke, das geht halt nicht. Ja? Das ist sozusagen ist schon die erste Energie. Die höchste Energie, wo sozusagen mein täglicher Schöpfungsprozess im Sinne von Erschaffen bringe, ist, ich lehne mich zurück und schaue, was wirklich ist. Wo ist mein Sein und nicht mein Tun? Und da, in dieser Geist, also insbesondere in der Geistebene, habe ich die Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ich in einem Problem verhaftet bin, werde ich wohl tun müssen. Aber um dieses Problem in Zukunft nicht mehr aufpoppen zu lassen, werde ich andere Wege benennen müssen.
Das heißt, man kann sozusagen das Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen, wo es entstanden ist. Das ist die erste Botschaft, die wir Ihnen gerne mitgeben möchten. Und das bedeutet für den Unternehmer, dass er diesen Punkt finden muss, was ihn tatsächlich glücklich macht. Und durch dieses Element, dieses Herausfiltern, was macht mich wirklich glücklich, komme ich in Kontakt mit meinem Sein. Und das ist ein wesentlicher Punkt, weil, wenn wir uns das Sein anschauen, was ist denn da drinnen überhaupt in diesem Sein? In diesem Sein sind Gefühle drinnen wie Leid, aber auch Freude, Spaß, Antriebskraft. Es sind inkludiert Gedanken wie Gedanken, aber auch die Energie von Erfüllung und Zuneigung, Wertschätzung natürlich auch. Und genau dort, auf dieser Sein-Ebene, dort ist der Lebensfluss. Er befindet sich nicht auf der Tun-Ebene. Und wenn ich es als Unternehmen, als Unternehmer schaffe, die Verbindung zu dem herzustellen, dann habe ich gewonnen im Sinne von mehr Gewinne. Aber zugleich gleich ein bisschen mehr. Das bedeutet, wenn der Lebensfluss abbricht, dann können wir das von außen erkennen. Und es ist ein Phänomen, das wir begegnen. Woran können wir von außen erkennen? Burnout, Depressionen, Krankheit, Psychosomatik sind so von außen erkennbare Symptome, dass Lebensenergie nicht fließt. Und wenn ich im Sein bin, bin ich gekoppelt an meinen Lebensfluss und dort entsteht, dort ist die Schöpfung. Wenn ich das weiterdenke, bedeutet das, wenn ich im Sein verbunden bin, in der Schöpfung verbunden bin, dann steigen auch Gewinne, dann steigt auch mein Erfolg. Weil, wenn ich verbunden bin, habe ich einen ganz anderen Zugriff auf eine Motivation, auf die Frage, wieso tue ich denn das überhaupt? Habe einen ganz anderen Zugriff auf Beziehungen, nämlich mit mir selber, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Lieferanten, mit wem auch immer sozusagen hier noch verbunden ist im Unternehmen, aber auch privat, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Und um diese Motivation, um die dreht sich es häufig, wenn wir ein bisschen tiefer schauen und schauen, okay, wo ist denn eigentlich tatsächlich dieses Problem? Und dann bin ich dort und ich sage, lieber Geschäftsführer, lieber Eigentümer, schauen wir uns an, wie bist du denn tatsächlich mit dir in Verbindung? Bist du mit dir in Verbindung oder nicht?
Na super. Wie soll denn das gehen?
Genau, wie geht denn das?
Na, das kann, bitte, die Arbeit ist da, um getan zu werden. Ich habe schon gesagt, 15 Stunden in der Firma, wo soll ich mich auf was anderes konzentrieren? Ich muss ja schauen, dass das floriert. Ja?
Hast du eine To-Do-Liste, Checkliste zum Abarbeiten?
Ja, natürlich. Ne? Mhm. Und die wird aber jeden Tag länger statt kürzer. Mhm. Der Vortrag steigt. Mhm. Damit ich auf dieser, von dieser Tun-Ebene, von diesen vielen Handlungen eine Ebene höher kommen kann, ich muss mir irgendjemand organisieren. Ich muss schauen, dass die Arbeit, die da ist, getan wird, und zwar nicht immer von mir. Hat jetzt natürlich viele Facetten, niemand kann das so gut wie ich, bis hin zu, das kostet ja Geld, wenn ich da jemanden anstelle. Diese Themen sind natürlich zu hinterleuchten, das ist unsere Arbeit dann auch damit. Ne? Wenn ich jetzt mir ein Umfeld schaffe und Verantwortung dorthin abgebe und diese Verantwortung nachher kontrollieren muss, bin ich wieder im Tun. Bin ich wieder falsch, bin ich wieder in der falschen Richtung unterwegs. Das heißt, irgendwie sollte es gelingen, die Arbeit, die da ist, so aufzuteilen, mit Verantwortung so aufzuteilen, dass es unterm Strich mir und meinem Unternehmen gut tut. Wir wissen das von den Großen, der Richard Branson ist so ein Vorzeigeunternehmer, der gesagt hat, das Wichtigste in seinem Leben, in seinem Unternehmen war, dass er sich einen guten Geschäftsführer geholt hat und dass er Leute ins Unternehmen gefunden hat, geholt hat, die Vertrauen zu ihm haben und umgekehrt. Und wir beide wissen, dass das ein ganz schwerer, holpriger Weg ist. Und weil immer diese Fragestellungen, diese falschen Fragestellungen, ja, was muss ich denn jetzt tun? Die stehen im Weg und die kommen tagtäglich und minütlich zu uns. Und das ist noch nicht in unserem Bewusstsein. Wir haben alle gelernt, wir müssen was arbeiten.
So leicht kann man bringen,
ne? Gestalten ist doch keine Arbeit, oder? Wir müssen was weiterbringen.
Das heißt, was du sozusagen jetzt sagst, ist, dass wir eine Idee in uns tragen, die sagt, machen, tun, noch was mehr, noch ein Stückchen mehr, noch ein Stückchen höher und vergessen sozusagen, dadurch, dass ich mich mitten in einem Hamsterrad bewege, wo ich gar nicht rauskomme. Das heißt, ich drehe mich im Kreis auf der gleichen Ebene und der Lebensfluss ist unterbrochen in diesem Moment. Habe ich dich so richtig
genau
verstanden?
Genau so ist es. Mhm. Und ich denke, wir sind nicht hier, um im Lebensrad uns zu bewegen. Ich denke, wir sind schon hier im Leben zu genießen, um wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Familie, Freunde, Spaß, ja, auch ein Glas Wein, Kulinarik, gehört alles dazu. Aber Sie werden sagen, ein Begleiter oder Begleiterin, weiß ich nicht, kostet wieder Geld, wie gehen wir das jetzt an? Und haben uns überlegt, für heute, so wie auch mein Weg war, es gibt schon einen Einstieg in diese Welt, wie man zum Sein kommt. Bei mir geht es so, wenn ich in der Früh aufstehe, versuche ich außer mit meiner Frau keine Kommunikation mit Handy, Notebook, Arbeit aufzunehmen. Ich versuche, gelingt eh nicht immer, aber ich versuche mit mir Kontakt aufzunehmen, setze mich hin, schaue, was hat der Tag heute Positives für mich bereit? Wo sind meine netten Dinge, die ich heute erlebe? Weil die Probleme kommen ja von selber. Ja? Nur damit ich mich wirklich in der Früh schon richtig pole. Und dort glaube ich jetzt die Ariane eine gute Metapher noch dazu, wie das gelingen könnte.
Ich möchte auch ganz kurz erzählen, sozusagen, wie starte ich in den Tag als Unternehmerin. Und wenn ich sozusagen an früher in einem unachtsamen Leben denke, dann war das Erste aufs Handy schauen, hat mich jemand angerufen, ein SMS geschickt, ein E-Mail geschickt, was gibt's Neues, Radio auf, gleichzeitig sozusagen die Zeitung und das iPad, weil man könnte sozusagen sonst eine Information verpassen. Und das hat sich geändert. Es hat sich da geändert, dass gerade die ersten 30 Minuten des Tages gibt es keine Kommunikation außer mit meinem Mann und ich ziehe mich zurück und komme in Kontakt mit mir selber. Und da ist ja die Idee, wie geht denn das, mit in Kontakt mit sich selbst zu kommen, also wie man in Kontakt mit anderen geht, da haben wir schon eine Idee, aber wie geht das, dass ich in Kontakt mit mir selbst komme. Und das funktioniert über etwas, was wir die ganze Zeit unbewusst tun und das ist der Atem. Und ich habe eine Metapher vorbereitet, damit ich das noch ein bisschen besser verständlich machen kann. Wir können uns vorstellen, ein Pferd und auf diesem Pferd sitzt ein Reiter. Und in dieser Metapher ist das Pferd die Lebensenergie, der Fluss und der Reiter steht für die Gedanken. Und jetzt hat der Reiter sozusagen manchmal die ein oder andere Herausforderung, manchmal geht er das Lebensfluss durch, ne? Ich stehe im Staub, ja? Manchmal sozusagen geht es aber auch darum, dass er sagt, komm, ein bisschen schneller. Ja? Und wie komme ich denn in Kontakt mit diesen Gedanken, die der Reiter hat, weil dort ist es verankert, dass ich tatsächlich auch Einfluss nehmen kann auf meinen Lebensfluss. Und das geht über den Atem. Wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere, und das geht so, dass ich mir denke, okay, ich erstens mal bewusst werden, ich atme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das nicht im Bewusstsein hatten. Ich atme, das geht auch noch automatisch, ich muss nicht nachdenken, um zu atmen. Aber wo geht denn mein Atem überhaupt hin? Das heißt, der tritt sozusagen vorne in die Nase ein oder im Mund. Und wo geht er hin? Bleibt er mir schon im Hals stecken, weil ich mir denke, schwierige Kunde heute, ja? Bleibt er mir sozusagen im Brustbereich stecken oder im Bauch oder vielleicht atme ich sogar bis runter zu meinen Zehen. Und wenn man Atemzüge beginnt zu zählen, kann man wahrnehmen, dass Gedanken zu jedem Zeitpunkt da sind. Es geht nicht, dass wir nichts denken. Dafür ist unser Gehirn nicht ausgerichtet. Und wahrzunehmen, welche Gedanken sind denn überhaupt da, ist der erste Einstieg, um in den Tag zu kommen und zu schauen, bin ich denn im Fluss, in Kontakt mit mir selber, bin ich in der Lebensenergie. Die Gedanken sind immer da. Und vielleicht machen Sie in so einem Moment zum ersten Mal die Erfahrung, dass wir die ganze Zeit denken. Und diese Gedankenströme, die sind ununterbrochen hier, egal ob wir tun und übrigens egal auch, ob wir schlafen. Und gerade in den ersten 30 Minuten habe ich noch mehr Kontakt zu diesen Gedanken.
Genau.
Das heißt, mein Ritual in der Früh ist, ich ziehe mich zurück, ich schaue mir meinen Atem an, ich zähle Atemzüge und dann lasse ich meine Gedanken kommen und nehme wahr, was denn da gerade ist.
Ist es für Sie nicht eine Art von Meditation eigentlich?
Ja, man könnte das auch Meditation nennen. Das ist eine Möglichkeit zu sagen, das zu betiteln. Ja.
Es ist Meditation, fokussieren, einfach eine Polung vornehmen. Ja.
Ja. Eine Fokussierung in dem Moment.
Ich habe relativ... Ich möchte das jetzt kurz ergänzen, ganz eine einfache Meditation, wenn ich das so will. Ich setze mich 5 Minuten in der Früh, und das mache ich wirklich konsequent, hin, mache die Augen zu, denke mir, die Wolken ziehen am Himmel. Ja? Und dann versuche ich einen Reinigungsprozess. Ja? Das heißt, es kommen die Gedanken, ich nehme den Gedanken wahr, ich hecke den Gedanken an eine Wolke und die Wolke zieht weiter. Das ist irgendwie... entspannt irrsinnig. Ja. Ist jederzeit möglich, ich brauche nicht irgendwo was tun, setze mich hin, zack, geht schon. Also beim Autofahren vielleicht nicht so toll, aber...
Das heißt, tatsächlich einen Ort zu finden, wo man dann in Kontakt mit sich selber kommen kann. Jetzt könnte man sagen, klingt ein bisschen esoterisch, ne, so Meditation, Eso-Ecke, ja. Das ist es gar nicht, denn es geht hier im Moment um eine Aufmerksamkeitsfokussierung, das heißt, ich fokussiere mich auf mich selber. Wer macht denn das so? Sind das wir zwei sozusagen, die da aus der Reihe tanzen? Nein, es sind alle großen Unternehmer, wenn sie sich das mal anschauen und da hinterfragen, was haben die denn für ein Ritual, was haben die integriert in ihr Leben? Dann haben die genau Elemente von dem in ihr Leben integriert. Und das finde ich sehr spannend. Und deshalb auch an dieser Stelle die Idee, das mitzunehmen und das auch gerne auszuprobieren.
Genau. Also wie der Richard Branson, ich habe da einen Artikel gelesen, ja. Der beginnt seinen Tag mit Sport, leichter Sport, kommt zurück, macht Meditation, geht frühstücken, dann fährt ins Büro. Also wirklich, natürlich hat es der schon geschafft, wenn Sie sagen, ja eh.
Was mir dann auffällt, um in den Tag sozusagen zu kommen, ist, dass ich dann auch wahrnehme, dass ich so ganz geheime Gedanken habe. Die könnten sein, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Die könnten aber auch ein bisschen anders heißen. Und ich stelle mir immer die Frage, wie wertvoll es doch sein muss, diese Gedanken nicht nur wahrnehmen zu können, sondern diese auch teilen zu können. Und ich lade an der Stelle mal ein, sich zu überlegen, gibt es einen Menschen in meiner Umgebung, gibt es jemanden, mit dem ich solche Gedanken austauschen kann, mit dem hundertprozentigen Vertrauen, dass diese Gedanken dort sicher sind. Und wenn es so einen Menschen gibt, dass man ihn auch dazu einlädt, genau das zu tun, und wenn es keinen Menschen in dieser Umgebung gibt, sich jemand zu suchen. Wir kennen aus der Naturwissenschaft ein spannendes Experiment. Nimm eine gesunde Zelle und gib sie in ein krankes Umfeld. Was glauben Sie, was passiert? Die wird krank, ja. Nehmen Sie eine kranke Zelle, geben Sie sie in ein gesundes Umfeld. Was passiert? Sehr spannend. Das gilt auch für Menschen. Das ist, ja genau. Ja. Die Meldung war, es ist das Gesetz der Anziehung. Das finde ich sehr spannend, dass man das nachweisen kann, aber genau das ist auch zu beobachten. Das heißt, wenn Sie im Studium sind oder wenn Sie schon sich überlegen, okay, jetzt ist der Start für mein Unternehmen, schauen Sie sich an, wie ist das Umfeld gestaltet. Gibt es Personen, mit denen ich mich austauschen kann? Wenn nicht, suchen Sie sich jemanden, zu dem Sie Vertrauen haben, wo Sie tatsächlich in Kontakt kommen können. Und dieser Kontakt sollte auf der menschlichen Ebene sein. Das heißt, von Mensch zu Mensch. Ich habe noch vergessen zu sagen, gell? Jetzt habe ich so ein bisschen von mir erzählt. Ich mag da noch ein bisschen tiefer gehen. Ich habe noch eine Geschichte vorbereitet. Wieso wissen wir denn überhaupt um diesen Umstand Bescheid, dass es so schwierig ist, aus so einem Hamsterrad herauszukommen? Raten Sie mal. Ja. Wir haben ein paar mehr Ehrenrunden gedreht als notwendig und sind dann sozusagen zu diesem Erkenntnis gekommen, irgendwas rennt falsch. Ne? Wir wussten nicht was,
genau.
Aber wir hatten die Idee, irgendwas rennt falsch. Das heißt, wenn wir in Unternehmen gehen, dann begegnen wir genau den Menschen auch auf dieser Ebene, auf der menschlichen Ebene, auf der Seinsebene, auf Augenhöhe und es ist so, dass wir die Herausforderung, die es mit sich bringt, Checklisten abzuarbeiten, das Gefühl, ich muss noch mehr tun, das Gefühl, ich habe nicht alles erreicht, ja, höher, schneller, besser, wir kennen das. Und wir können das auch nachvollziehen und auch die Ansprüche, die hohen Ansprüche, die sozusagen an sich selber gerichtet sind, vielleicht aber auch noch an außen gerichtet sind, an externe Experten. Aber genau dann, wenn es mir gelingt, in Balance zu bringen, mein Berufsleben, mein Privatleben, mit all den Facetten, dann ist es möglich, ein glückliches Unternehmerdasein auch tatsächlich zu leben. Du hast ja noch etwas vorbereitet, eine Broschüre, oder? Hast du für uns vorbereitet?
Ja, es gibt eine Broschüre. Leider. Ich habe hinten von mir Flyer aufgelegt, die heißt Von der Mühe der Biene Honig zu machen, und die setzt sich mit diesem Thema auseinander, wo ich habe die jetzt nicht auf der PowerPoint, sondern Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, schicke ich Ihnen das gerne zu. Da geht es eben wirklich jetzt darum, was muss eine Biene tun? Was muss die wirklich tun? Die Biene weiß genau, wann sie genug gesammelt hat, weil sonst steht es stopp. Die Biene weiß, wo sie hinfliegen muss. Ja? Dann gibt es den Zwang, muss die wohin fliegen? Und mit diesen Themen beschäftigt sich dieses Ding. Und die letzte Frage ist eigentlich die Eingangsfrage oder das Eingangsstatement: Es geht ums Leben. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um irgendwas, sondern es geht um Leben. Leben sind Beziehungen, Leben sind Gefühle, Leben ist Leben.
Wenn Sie echte Wertschöpfung generieren wollen in Unternehmen, dann ist diese Wertschöpfung, der Gewinn, unmittelbar mit dem Sein des Unternehmens verbunden. Und jetzt könnte man sozusagen so eine übergreifende Frage formulieren, die heißt, und die ist auch hier beschrieben, also du thematisierst das hier in dieser Broschüre, was ist der Sinn, warum ich überhaupt da bin? Wozu bin ich auf dieser Welt? Was hättest du für eine Antwort?
Ich habe den Sinn des Lebens, dass ich für Menschen da bin, dass ich Menschen helfen kann, einen Schritt weiterzukommen. Nicht missionarisch, sondern faktisch. Das sehe ich so als mein Sinn. Das so mit meinen Kindern gesehen, das ist einfach auch reicht, wenn man nur da ist. Ja.
Ich habe auch eine Antwort darauf. Es geht um das Leben. Deshalb sind wir hier. Und beides in Einklang zu bringen, das ist unsere Aufgabe und gleichzeitig unsere größte Herausforderung. Gesamtheitliche Wertschöpfung, und das ist unsere ganz persönliche Erfahrung, die kommt aus dem Herzen, passiert in dem Moment, wo der Unternehmer in Verbindung mit dem Sein ist und das in Balance zum Tun bringt. Und dort ist die Lebensenergie von Unternehmen zu Hause. Ich habe eine Frage an Sie. Wir sind ja schon am Ende unseres Vortrages. Was machst denn du heute noch?
Drei Ebenen. Ich denke, es war eine gute Veranstaltung. Ich denke, wir haben unsere Botschaft gut hinübergebracht. Ich fühle mich zufrieden. Ich fühle mich wohl, ganz einfach. Ich werde tun, nachher mit dem Professor Dubs habe ich noch einen Workshop mich angemeldet und dann habe ich noch Kundentermine und das war dann mein schöner und erfolgreicher Tag. Das habe ich schon in der Früh gewusst, dass es heute so wird.
Und wie bist du im Moment?
Zufrieden.
Fein.
Und wie geht es dir? Vielleicht magst du deine Befindlichkeit veröffentlichen.
Veröffentlichen? Okay, gerne. Ich habe ein Gefühl der Zufriedenheit und gleichzeitig auch ein Gefühl der Freude, nämlich das teilen zu dürfen, was meinen Arbeitsalltag betrifft, auch meine Ideen teilen zu dürfen. Das macht mich glücklich an der Stelle. Und auch ich habe heute noch was zu tun. Du weißt, enger Zeitplan. Ich habe heute noch einen Kliententermin und dann leite ich noch eine Gruppe. Wie werde ich das machen? Aus der Freude heraus, aus der Freude zu meinem Beruf heraus. Und wir laden Sie jetzt noch zu einem Tun ein, uns Fragen zu stellen. Vielen Dank. Ja. Soll ich es teilen? Ja, müssen Sie wissen, okay. Wenn ich nach Hause komme, dann achte ich darauf, dass ich meine Zeit nicht vor dem Fernseher versumpe, sondern dass ich ganz bewusst ankomme. Und ich mache das, indem ich Socken, Strumpfhose ausziehe und auf meinem Holzboden gehe, damit ich spüre, ich bin in meinem Haus, in meinem Wohlfühlhaus. Der nächste Schritt ist, eine Kleinigkeit zu essen, nicht zu viel zu essen. Und auch dann ziehe ich mich zurück. Und ich lasse den Abend, ich lasse den Tag am Abend Revue passieren. Und ich schreibe mir immer drei Dinge auf, die ich besonders gut unter diesem Tag, also während des Tages gemacht habe. Und auch drei Dinge, wofür ich dankbar bin und auch stolz bin. Und ich versuche da in ein Gefühl der Freude zu kommen. Das ist mein Abendritual. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit so einem Gefühl einschlafe, dann schlafe ich besser, ich schlafe auch durch. Und das Gefühl am Morgen ist ein anderes, als wenn ich sozusagen noch wälze, oh Gott, das oder das habe ich vergessen. Ja.
Schaffen Sie das wirklich jeden Tag?
Ich schaffe es fast jeden Tag. Manchmal ist es natürlich so, wenn es besonders spät wird, dann versuche ich zumindest meine Gedanken zu beruhigen, damit die Gedankenschleifen nicht über den Tag meinen Traum und meine Nachtruhe, meine Regeneration stören. Also das bedeutet sozusagen, von 5 Arbeitstagen schaffe ich das 4-mal. Ja, es war mit 28, da habe ich, also ich war in einem sehr bekannten Beratungsunternehmen tätig damals und ich habe sozusagen einen Karriereschritt nach dem anderen hinter mir gebracht, also ein Standort geleitet, Mitarbeiter etc. Und irgendwann mal habe ich gespürt, ich bin unglücklich und ich habe aber nicht gewusst, warum, weil das Saldo auf meinem Bankkonto hat gestimmt, der Job, den hatte ich, was ich schon immer haben wollte, und ich habe dann einen Cut in meinem Leben gemacht und habe mein Unternehmen gegründet, das auch noch immer besteht, das ist die Creation Unternehmensberatung. Jetzt bin ich Ende 30.
Ich bin erst relativ spät draufgekommen. Ich war sehr erfolgreich in einem internationalen Konzern, kaufmännischer Leiter. Dann habe ich mich im ersten Schritt einmal für die Familie entschieden, nicht für die Karriere. Das heißt, ich bin in den Beratungsmarkt gegangen, in der Hoffnung, dass die Arbeit weniger wird. Und ja, war so nicht. Und so ist es erst vor 10 Jahren so weit gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Umsätze gehen zurück. Irgendwas muss ich tun. Und habe getan, und dann habe ich gemerkt, das bringt es irgendwie nicht. Und dann bin ich in diese Transaktionsanalyse-Ausbildung empfohlen worden, und das war dann wirklich ganz toll, und jetzt, glaube ich, habe ich mich.
Gleich, da war vorher noch die Motion.
Wie viele Jahre sind vergangen bis zur Erkenntnis und zum heutigen Tag? Und was war so das Erste, was Sie haben jetzt Transaktionsanalyse genannt, was war das Erste, wo Ihre erste Anlaufstelle, wo Sie aufgefangen wurden oder wo Sie einfach dann den Wechsel bis zum heutigen Tag vollzogen?
Also mir sind rund 10 Jahre vergangen. Ich reflektiere sozusagen jetzt gerade, ich war also eine Suchende. Mal dort ein Seminar, mal dort jenes, mal dieses Buch, mal da. Ne? Und hab begonnen, mal abzusuchen, bis ich irgendwann mal zu einem Lehrer gekommen bin, zu einem Mentor gekommen bin, der gesagt hat, bleib mal kurz stehen und hör auf zum Tun. Komm mal in dein Sein und nehme wahr, was da ist. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Und wir haben uns während dieser Ausbildung auch kennengelernt. Das war sozusagen unser erster Kontaktpunkt. Und deshalb wissen wir auch sozusagen, wie ist unsere Entwicklung gegenseitig gewesen. Und wir haben einiges an Zeit und Mühen und Leid, aber auch Freude geteilt in dieser Zeit.
Reflexion miteinander
genau.
Gebracht, genau.
Dann war, ja.
Na, bei mir ist das, ich würde sagen 5 Jahre. Der Anlass war, bei mir ist vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn ich ein bisschen reflektieren darf, ja. Haben einen Pflegesohn in die Familie genommen, das heißt eine leibliche Tochter und einen Pflegesohn. Und das ist irgendwie schief gegangen. Und plötzlich hatte ich 5, 6 verschiedene Baustellen. Und dann denke ich mir, irgendwas muss ich da jetzt tun, weil so kann das nicht gehen. Und nach langem habe ich mich dann für die Transaktionsanalyse entschieden. Das war dann eine 4-jährige intensive Ausbildung. Da ist das erste Jahr nur Selbstreflexion. Das war schon wirklich ganz toll, ja.
Ja, tut manchmal weh. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den Herren als erstes dran war. Ich glaube, hier war das Nächste. Dann sind
Sie, ne? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das bei den Schülern zum Beispiel auch funktioniert? Wenn sich die auf der heutigen Hauptstadt befinden, sind die in der Lage, innezuhalten, festzustellen, was sie wirklich wollen, sich sich darauf zu fokussieren und dann funktioniert Schule wieder, oder ist einfach die To-Do-Liste so groß, dass Schüler und Schülerinnen da gar nicht in der Lage sind, das zu reflektieren?
Ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Meine Erfahrung bezieht sich auf die Lehrer dieser Schüler. Und zwar gab es vor ein paar Jahren einen Workshop, den ich dazu geleitet habe, vom Stadtschulrat in Wien. Und da ist es genau um diese Thematik gegangen, das heißt zu schauen, was kann denn der Lehrer für einen Einfluss nehmen auf diese Schüler. Aus einer direkten Erfahrung kann ich nicht berichten, weil sich mein Betätigungsfeld auf Erwachsene richtet, das heißt meistens, natürlich sind sie erwachsen im Studium, nach Eintritt in das Berufsleben. Was ich aber weiß, ist, dass es Spezialisten gibt, die sich genau diesem Thema widmen. Und was hier auffällig ist, dass viele Schüler und Studenten ähnliche Fragestellungen entwickeln wie Unternehmer, nur die Formulierung sieht ein bisschen anders aus. Hast du mehr Erfahrung?
Ja, ich hätte nur eine Ergänzung. Es ist so, also wo wir uns jetzt da mit unserer Idee befinden, das ist der Mensch mit seinem Denken, mit seinem Fühlen und seinem Sein. Wenn Sie jetzt weil ein Pflegesohn habe, was in der Schule auch nicht gut gegangen ist, ist die Schulpsychologie auf den Plan getreten. Wir haben das war wirklich alles noch immer auf der Tun-Ebene. Das heißt, wir haben niemanden gefunden, der unseren Sohn in diese Sein-Ebene gebracht hat. Ich will das nur als ergänzende Lösung, habe auch keine. Nur diese Psychologie landet dann letztendlich auch auf der Tun-Ebene. Was können wir jetzt tun, damit es dir besser geht? Ne? Das heißt, dieser eine Schritt dahinter wäre noch gut abzudecken.
Da war da.
Sie haben ja, um auf eine andere Sein-Ebene zu kommen, eigentlich ja beide Ihre Jobs so aufgegeben, oder?
Ja, ich habe einen sehr gut bezahlten Job aufgegeben, ja.
Kann man auch sein Sein ändern, obwohl man nicht die Umstände so drastisch ändert?
Ja.
Wie ging das dann auch?
Es ist die Frage sozusagen einer sachten Variante, aber zu schauen, was ist denn tatsächlich die beste Möglichkeit. Das heißt, in einer Begleitung, würde ich empfehlen, eine Begleitung zu nehmen, das heißt extern, nicht ein Freund oder eine Freundin, sondern eine externe Begleitung, und da herauszuarbeiten, was ist denn so ein gangbarer Weg, der nämlich auch mit dem eigenen Sein kompatibel ist. Es muss nicht immer so ein harter Cut sein, das kann natürlich auch ein anderer, softerer Weg sein. Ja. Da gab es eine Ergänzung noch.
Ich möchte noch etwas zu den Klassen-Thematiken der Schule sagen. Ja. Ich glaube, dass auch wenn es alles auf Kompetenzen geht, ist es dann auch noch immer auf der Tun-Ebene, dass genau. Viel zu wenig Zeit für die Sein-Ebene genau. Bleibt und genau. Dass es halt auch sehr schwierig ist, wenn das die Schule alleine zu machen hat, wenn dann im Elternhaus genau. Hier auch nicht die genau. Gesprächsbasis und die Hilfe genau. Da ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es halt in Wirklich auf den Lehrer ankommt, ob er jetzt auch versucht, in diese Richtung zu arbeiten, wie sie es getan haben und
uns
erzählt haben, das ist irgendwo noch
viel
zu wenig
an. Genau. Also, bei einer Schulgründung dabei. Mhm. Wir haben aus bestimmten Voraussetzungen da im Bezirk Oberwart eine Schule gegründet, die eben aufbaut auf Montessori, Freinet, Johansen und so. Ja. Wir haben dort wirklich umgesetzt, dass das sein Platz hat. Es waren wirklich ganz wenige Leute, ganz wenige Schüler. Mit den Lehrern leider konnte man es langfristig nicht leisten, weil keine Förderung gekommen ist. Haben wir 300 € Schulgeld bezahlt pro Monat, das hat nicht funktioniert. Dort konnte ich hautnah miterleben, wie das geht, wenn jemand zu blühen beginnt, wenn jemand gedeihen kann. Ja? Wenn der Platz ist und der heute nicht mag. Ja? Geht so.
Ja, das müsste schon wirklich von der Volksschule anfangen.
Genau.
Ich habe Schüler, die schon in Größe sind und auch aus nicht unbedingt bildungsnahen Kreisen. Und da ist es, die haben das alle, die kennen das nicht. Für die ist das, schreibt ihr auch am Abend, was dir gut gelungen ist, das ist alles Fremdwort. Und das ist ein weiter Weg, aber ganz ein wichtiger Weg, glaube ich. Und das andere, was ich sagen wollte, ich glaube, das, was Sie ausgeführt haben für einen Unternehmer, eine Unternehmerin, gilt genauso für jeden Arbeitnehmer, weil jeder ist eigentlich Unternehmer seines eigenen Lebens.
Danke.
Und je nachdem, darum ist auch Entrepreneurship auch so wichtig, auch für Leute, die ins Angestelltenverhältnis, der Arbeiterverhältnis gehen. Also da, ja.
Danke.
Das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, der auch sehr schwer in der Schule umzusetzen.
Ja, vielen Dank für diese Meldung.
Aber ist es nicht auch nur gefährlich, wenn jeder das macht, was ihm gefällt und jeder glücklicher zufrieden ist? Ist nicht die Gesellschaft auch ein bisschen darauf aufgebaut, dass der Große einfach funktionieren muss und die vorgegebene Linie verfolgt?
Ja.
Ja?
Der Grad ist schmal.
Doch.
Ja?
Wieder dort der Brot und Spiele. Es gibt ja Menschen Brot und Spiele. Ja. Und das macht, was ihm gefällt und dafür irgendwo.
Man sieht ja auch dann in der Lehrerin an vielen Schülern, die dann nach der Schule das Leben meistern und schaffen und erfolgreich sind, obwohl die in der Schule nicht so erfolgreich waren, weil sie dann noch machen würden, was sie wollten, beziehungsweise wo sie ihre Stärken drin sahen. Und ja, ich denke schon, dass.
Ich glaube, Ihre Frage, man kann das nicht generalisieren. Diese Sache. Nicht immer so, der eine arbeitet gerne am Fließband. Das ist es vielleicht, der mag nicht mehr tun. Nicht? Der andere mag sich entfalten. Vielleicht mag einer von 20 bis 25 am Fließband arbeiten, dann mag er sich entfalten. Also uns kommen, also mir kommen diese Leute, die diesen Bewusstseinsschritt machen. Ja? Und das ist bei jedem anders. Nicht? Der eine muss sagen, okay, ich mag, dass mir was angeschafft wird und das mache ich. Und der andere sagt, nein, ich mag gestalten. Ich denke, das ist so breit, nicht?
Hat aber auch mit Veränderung von sich selbst zu
tun. Ja, natürlich.
Gibt es einen bestimmten Punkt, wenn ich damit zufrieden und dann?
Genau.
Und dann muss ich was ändern, genau. Im Jobwechsel. Und man wird nicht mehr das ganze Leben den einen selben Job machen, so wie früher.
Ja. Ich kenne einige Beispiele, das sind wirklich Hilfsarbeiter am Bau. Und am Wochenende führen die sind die Obmann von einem Verein, die da Reden halten, die da Konzepte erstellen. Das passt.
Genau, und auf das sozusagen, ich glaube auch, es wird hier eine Veränderung geben. Man merkt es. Ich beobachte immer mehr kritischere Fragestellungen zu diesem Thema. Ja? Und natürlich ist es auch ein gesellschaftliches Thema, wie wird sich unsere Gesellschaft, aber wie wird sich unsere Wirtschaft generell entwickeln, und das kann man sozusagen auch hier gerne noch weiter diskutieren, aber ich glaube, wir würden heute zu keinem Ende kommen. Ja? Aber ich finde, vielen Dank für diese spannende Fragestellung.
Es gibt ja Studien, die wohlwollend geschätzt sagen, dass 83% der Bevölkerung oder der Menschheit eigentlich mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. So, also, da muss man sich ja nur fragen, mag ich zu den 83 gehören oder zu den anderen gehören? Und ich glaube, dass der Prozentsatz noch viel höher ist in Wahrheit. Und die Beispiele kennen wir alle, wo die Menschen von Freitag nach der Arbeit bis Montag wieder zum Arbeitseintritt leben und den Rest sich irgendwie die in einem Gefängnis führen. Also, das schreit sowieso schon nach zwingender Veränderung, und da wird es einfach einen Wandel geben müssen, weil das alte System nicht mehr funktioniert, ist meine persönliche Meinung.
Ja, Sie wollen nur die Statistik parallel legen, nicht wie viel Mobbing, Burnout, Stalking, das kommt ja woher. Das ist genau diese Energie, von der wir da gesprochen haben.
Hier gab es zuerst eine Wortmeldung, jetzt sind Sie in der Reihe.
Es ist doch nicht für jeden realistisch, es so wichtig zu machen, dass ich, wenn ich jetzt gar nicht die Möglichkeit habe, vielleicht einen neuen Job zu beginnen, weil ich vielleicht Qualifikationen habe, dann ist es doch für mich nochmal viel schwerer, und dann kann es auch passieren, dass ich dann einfach da sitze und vielleicht nicht gefunden habe, aber einfach keinen Beruf habe oder keinen Job. Oder,
ja. Das ist ein super Missverständnis, an dieser Stelle aufzuklären in einem persönlichen Gespräch. Danke. Darf ich das mitgeben?
Nein. Es geht ein bisschen in die Richtung, weil man muss schon Mut haben, etwas zu verändern und diesen Fallschirm, ja, der mich auffängt, und weil ich hab eigentlich viel Geld am Konto und ich kriege viel Geld, ich verdiene ja gut, also ich kann mich ja nicht beschweren, aber das bin ich auch nicht. Das heißt, ich muss schon mutig sein, das Sicherheitsnetz zu verlassen und mich in unsichere in was Unsicheres zu begeben und dann wieder.
Die erste Frage ist, was ist Sicherheit für Sie?
Ja. Und Sicherheit ist so ein super Konstrukt, wo wir uns dann nochmal anhalten möchten, das aber schnell zu bröckeln beginnt, wenn wir es austesten. Und ich nenne das so, willkommen auf der Übungsmatte des Lebens und zwar täglich, um sozusagen genau auch da, auf das anzuschließen. Und natürlich, es braucht Mut. Und es gibt eine Fragestellung, was will ich in meinem Leben? Lebe ich das, was ich tatsächlich bin? Oder lebe ich sozusagen vielleicht etwas anderes, ja, das gar nichts mit mir vielleicht so wirklich zu tun hat?
Also ich stimme zu, dass es sehr viel Mut braucht, aber ich glaube zum Beispiel, also ich bewundere die Entscheidung sehr, ich finde, sie haben das, also sie leben das auch, sie wirken so, als wären sie zufrieden mit den Entscheidungen. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel in der Schule ist, ich bin auch Lehrerin, dann ermutigt man Schüler viel zu selten, den Weg ein bisschen anders zu gehen. Also man hat dann oft das Gefühl, sie sind unzufrieden da und man fragt nicht, warum, woran liegt oder kann man hier irgendwie helfen, sondern man sagt, du musst halt mehr lernen. Und also ich ertappe mich dann auch dabei, dass ich mir denke, ja, was braucht er denn eigentlich jetzt wirklich, damit er hier zufrieden ist, oder kann er hier gar nicht zufrieden sein, weil wie zum Beispiel ich jetzt vom Gefühl her vielleicht auch ein anderer Weg besser wäre. Und ich glaube, das ist schon was, was man immer mitnehmen kann, egal ob man jetzt mit Schülern arbeitet oder mit Unternehmen, dass man sagt, nun zur Veränderung, weil manchmal ist die Veränderung dann der bessere Weg für einen selbst. Und da bin ich halt einfach für Ihren Input.
Und ich sage danke für diesen Input, ja. Kannst du mir vielleicht eine Zeit sagen? Ich weiß es gar nicht.
12:05. Wollen wir schnell?
Mal schnell, ja.
Wer inspiriert Sie derzeit am meisten? Und haben Sie so irgendwie ein Lebensmotto oder ein Zitat, und wenn Sie noch ein Buch empfehlen könnten, welches wäre?
Jetzt muss ich meine Bibliothek abgehen im Geiste. Also ich kann sozusagen für mich sagen, ich orientiere mich an mehreren Menschen, die Sein und Tun verbunden hat. Das hat bei mir auch nochmal eine spirituelle Komponente. Ich studiere Buddhismus, aber aus philosophischer Richtung. Ich finde es sehr spannend, was sein Dalai Lama zum Beispiel sagt. Natürlich auch seine Bücher inspirieren mich. Aber ich hole mir auch die Inspiration bei allen anderen großen Unternehmern, zum Beispiel wie Steve Jobs, das ist einer dieser Unternehmer, großen Persönlichkeiten, was machen die eigentlich? Ja?
Also bei mir ist es, ich lese wieder 3-4 Bücher gerade, aber die Grundinspiration hole ich mir vom Institut für Systemische Beratung, das ist der Dr. Bernd Schmidt, der hat seine Vorträge aufgezeichnet, und das ist meine Leitlinie. Also das ist wirklich diese achtsame, ganzheitliche Umgang mit Mensch, Tier, Umwelt, mit, ja, wir haben zu Hause einen 50 Quadratmeter Garten, wo wir Gemüse von März bis November kriegen, ich habe Wald, also ich bin sehr naturverbunden, familienverbunden, das ist irgendwie mein Leben. Das, was ich tue, macht mir irrsinnig Spaß, wirklich, weil die Vielfalt der Unternehmen und der Menschen, mit denen ich da zusammenkomme, einfach so ein toller Mix ist. Und mich interessieren die Wirtschaftsthemen genauso, wo geht unsere Gesellschaft hin, bis wie ein Graus, nicht? Wenn ich höre, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut, das verstehe ich nicht, weil genau das Umgekehrte gesagt, es kann nur der Wirtschaft gut gehen, wenn es den Menschen gut geht. Und das sind irgendwie so, ja, Tipps, ich habe jetzt keinen parat, so eine Empfehlung.
Ich mag da noch was ergänzen, vielleicht sozusagen zu dem Thema, was nährt mich? Es ist die Begegnung, die echte Begegnung mit Menschen. Das ist das, was mich nährt. Und auch gleichzeitig eine tagtägliche Inspiration ist. Es gab, ich weiß nicht, wer vorher war. Ja, vielleicht, das war der Dame, die es vertritt.
Ich meine, der Bildschirm, der das war, der vorhin gesagt hat, einfach, was passiert, wenn wir eigentlich gerade tun lassen, was wir wollen, und später so. Und ich denke mir dazu, wenn ich mit mir selber achtsam umgehe, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass ich deswegen alles schlecht mache, dass ich meine Arbeit nicht mehr gut mache. Was ich mir auch gedacht habe, ist vorher der Begriff Vertrauen gefallen, ich glaube im Zusammenhang mit Branson und den Mitarbeitern.
Und ich denke mir, wenn ich mit mir achtsam umgehe und zu mir selber Vertrauen habe und Vertrauen entwickle, kann ich auch zu anderen Menschen Vertrauen haben. Und dann habe ich vielleicht eher die Chance, dass ich auch Mitarbeiter habe, denen ich dann auch wirklich vertrauen kann, die dann vielleicht bestimmte Arbeiten überlassen kann, ohne sie kontrollieren zu müssen. Genau. Und damit fällt ja dann wieder einiges weg an Arbeit.
Aber das ist natürlich von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Nicht? Einer kann das zulassen, der andere nicht. Das ist ja ganz schwer. Nicht? Und da möchte ich jetzt ergänzen. Der oberste ethische Grundsatz in jeder Religion steht dieser Satz in irgendeiner Form drinnen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn jeder so handelt, muss er passieren. Nur es ist so nicht. Nicht?
Ich wollte noch fragen, Sie implizieren mit dem, was Sie berichten, ja, dass jeder Mensch oder die diese Fähigkeit hat, in sich zu hören, was er gerne eher oder sie gerne teilen möchte. Das funktioniert das immer, oder sind Sie auch Personen getroffen, die noch nicht in der Lage sind?
Natürlich.
Also, bitte?
Noch
nicht. Ja, genau. Ich bin noch nicht auf jemanden gestoßen, der diese Kompetenz nicht innehatte.
Ich schon.
Magst du erzählen?
Ja.
Und ich sage vielleicht so Erfahrungsschatz rund 3000 Klienten. Also das ist so mein Ausschnitt dieser Welt.
Du musst ja das...
Wenn man zu Ihnen kommt, das heißt,
ja,
wir haben ja schon diese Motivation, weil Sie wissen, Sie wollen das ändern.
Genau. Ich wollte das jetzt differenzieren. Die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, ist auch keiner dabei, der nicht mit mir den Prozess geht. Aber welche in die Wirtschaft gehen, die Führungskräfte, mein größter Kunde ist ein Pharmabetrieb mit 1000 Mitarbeitern, machen Führungskräfte-Coachings, da komme ich genau zu diesen Scheuklappen, nicht jetzt negativ gemeint, Scheuklappen-Menschen, der sagt, zack, was muss ich denn tun, ja, warum sonst man denn nicht, was ich tun kann, und der lässt sich nicht abbringen von dieser Frage. Und das nehme ich schon häufiger wahr als bei diesem Coaching. Und das heißt, kommt jemand mit der Motivation, sich verändern zu wollen, bringen wir was weiter. Kommt dann einer daher und sagt, zeig mir, wie es geht, dann wird es schwierig.
Und das ist auch, wenn also von den Führungskräften Mitarbeiter zu dem Seminar mehr oder weniger verpflichtet werden, dass die hingehen,
genau,
dass das einfach genau
nicht so effektiv ist, wenn man es vorsichtig ausdrückt.
Ja. Bitte.
Wenn man es einfach auf den Punkt bringt, der Leidensdruck ist der entscheidende Faktor.
Genau.
Ja, genau.
Der gar nicht eine Rolle spielt. Und ich sehe auch ein bisschen den Unterschied bei jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, wo sich die Dinge sehr, sehr schnell verändern und wo es auch sehr schwierig ist, da dann die Richtung vorzugehen, wenn es der falsche Ausdruck ist, in eine Richtung zu lenken oder zu motivieren, weil das kann morgen schon wieder anders sein.
Genau. Dann kann ich jetzt dazu sagen, ich kann da täglich ein Lied davon singen. Ja, ich bin jetzt wirklich veränderungsbereit und bin selbstständiger Unternehmensberater. Und wenn ich da jetzt in diese Betriebsberatung, wenn ich mir dieses Feld jetzt anschaue und ich sehe jetzt nochmal diese Digitalisierungswelle, die ich jetzt habe, dieser innere Widerstand, der da schon kommt, ja. Und das ist, jeden Tag steht was Neues auf. Jeden Tag gibt es eine neue Modeströmung. Ne? Das, egal wie das heißt. Das, Modelle, Geschäftsmodelle, was auch immer so. Ja? Dieses mir da, das ist abseits vom Mainstream. Das ist abseits von Modeströmungen. Ich muss schauen, wie kriege ich mich in dieses Rad, wie komme ich dort hinein, dass das passt für mich. Und das wirklich... Ich bin jetzt 57, es ist zum Teil wirklich brutal, wie schnell sich die Dinge drehen. Ja? Und dieser vermeintliche Druck, überall mitzumüssen, der ist gigantisch. Und wenn ich da nicht den Rückhalt habe und sage, okay, jetzt gehe ich einen Schritt zurück und schau mal, muss ich das überhaupt? Wo bin ich denn da? Ja? Dann geht es wieder. Und das ist genau sozusagen muss man darüber sprechen wollen.
Und ich mag noch was ergänzen. Das ergänzt auch diese Frage. Es gibt so mehrere Leitfragen in meinem Leben, aber die wichtigste ist, will ich das in meinem Leben haben? Und darauf habe ich mal relativ rasch.
Das ändert sich aber auch immer wieder diese Leitfrage. Also, was vor 10 Jahren vielleicht nicht war,
genau.
Ist jetzt eben
nicht.
Vor allem, es gibt immer 100 Leute und Informationen, die sagen, das musst du haben. Bevor ich entscheiden kann, will ich das überhaupt. Geht aus? Unglaublich, ja?
So, wir haben jetzt in der Schule, ich war Unterrichter an der Berufsschule, alles kompetenzorientiert in den anderen Schulen aufgeteilt, aber das kompetenzorientiert ist eigentlich auch wieder das Tun. Es ist bei keinem Lehrplan irgendwo der Werteverteilung das Feinfänger. Und es ist wieder dasselbe Hamsterrad in die Richtung, dass sie eigentlich an die Schüler weitergeben.
Ja. Ja.
Es sind keine Visionen eigentlich da. Was für mich jetzt ein Teil des demnächsten Ausstiegs ist, weil ich einfach mal nicht sehe, kann kurz auf einmal schlagen, ich kann es nicht ändern.
Ja.
Bitte.
Ja, ich denke schon, dass die Schule natürlich auch viele Kompetenzen vermitteln muss und der 18-19-Jährige, die 18-19-Jährige überhaupt entscheiden kann, was willst du? Was will ich sein?
Dinge.
Ja.
Weil wenn ich denke, ich möchte gerne, weiß ich nicht, eine erfolgreiche Beziehung haben, eine erfolgreiche Unternehmen aufbauen, aber ich habe die Fertigkeiten nicht, dann werde ich noch nicht erreichen.
Genau.
Ja.
Das ist aber die Spannung jetzt, genau.
Das ist aber diese Frage zwischen den sozialen Kompetenzen, Selbstkompetenz und das Fachliche.
Und ich glaube, dass es dann auch viele Jugendliche gibt, wenn man sich fragt, was möchtest du gerne sein, die einfach keine Antwort gibt.
Nee.
Ich glaube schon, dass es im Selbstständigenbereich, die haben aber schon sehr viel erlebt, sehr viel gesehen, reflektieren aufgrund dieser zahlreichen Erfahrungen, so wie Welt das aus. Und das können, glaube ich, viele Jugendliche nicht. Wir haben bei uns in der Schule ein Coaching-System, wo wir probieren, das Schülerinnen dazu zu bringen, zu reflektieren, sich Ziele zu setzen. Und viele unserer Schülerinnen belächeln das und sagen, das ist ja, was sagt dich der da, wenn sie sagen, wie fühlst du dich, wenn du das machst?
Das, also, haben,
das, glaube ich, braucht schon eine gewisse Lebenserfahrung, um überhaupt für aufwendigeres oder höherwertiges Coaching bereit zu sein.
Ja.
Sollte das nicht schon früher anfangen, schon in der Volksschule, dass man sich die Chance gibt dazu? Wenn ich jetzt irgendwo dazu.
Die Volksschullehrerin, ich habe Kinder in verschiedenen Altersgruppen, und die Volksschullehrerin sagt, Lesen, Schreiben,
Rechnen.
Und das, der Neuesten kommt dazu, benehmen. Wenn ich ihr vorschlage, bitte lassen Sie doch Ihre Schüler mal reflektieren, was sie gerne sein wollen, wird sie nicht.
Weil sie es doch selbst nicht weiß. Sie war ja auch in dem Schulsystem. Woher soll ich denn wissen, wenn sie gerade nie eine Selbstwirksamkeit erlebt hat?
Ganz hinten, glaube ich, noch ein Beitrag.
Also, das mit den Schülern zu sagen, was wollen sie sein, ich glaube, da braucht es schon ein bestimmtes Lehrer-Schüler-Verhältnis, weil mit manchen Schülern würde ich mich nie trauen, das zu fragen, weil das Verhältnis vielleicht gar nicht so gut ist, man sie gar nicht so gut kennt. Also, vielleicht ist das nicht in den richtigen Rahmen im Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern auch eine Note stattfindet und eine Bewertung und so. Also, prinzipiell stimme ich Ihnen da voll zu, dass man sagt, es sollte mehr Raum haben, aber es ist nicht immer so leicht, die Bedingungen zu schaffen, wo der Raum dann auch gelingt, glaube ich. Also, in den Schulen.
Bitte sehr.
Ja, danke.
Also, ich bin überzeugt davon, dass genauso viele Erwachsene wie Jugendliche das Problem haben, nicht zu wissen, was sie wirklich wollen. Also das ist ein menschliches Thema in unserer Zeit und ich denke, dass wir da mehr als einen Schritt zurückgehen müssen, um überhaupt einmal zu spüren und das wirklich auch zu vermitteln oder zuzulassen, was tut mir gut. Wir sind alle extrem zielorientiert, jede Handlung muss ein Ziel haben. Versuchen Sie einmal einfach diese Zielkomponente wegzunehmen und dann spürt sich das alles schon ganz anders an. Aber wir sind natürlich jetzt einmal in Systeme integriert, die auch nicht von heute auf morgen switchbar sind, weil wir auch nicht damit umgehen würden können. Aber ich habe die große Hoffnung und ich erlebe das immer wieder, dass gerade in der anderen, jüngeren Generation, dass die Jungen da ihre Prioritäten schon ganz viel anders setzen, als das bei uns noch war und auch Prozesse nicht mehr anrollen. Sprechen Sie mal mit einem Human Resource Fachmann, wie sich das verändert hat, heute tolle Leute zu bekommen. Und früher war das einfach, da sind über Prämiensysteme gegangen und je mehr, umso leichter waren die zu kriegen. Heute sagt er zum Beispiel, ich habe aber wirklich keine keine Lust auf irgendeinen Dresscode. Wenn ihr mich haben wollt, dann nennt sie mich, wie ihr wollt, und dann hat auch der nicht das Problem. Also da passiert, glaube ich, ganz vieles, und das ist auch gut so, aber verändern wir uns als erstes und gehen wir einmal den ersten Schritt, um aufzumachen, dann ändert sich der Rest selber. Das Leben ist ja eigentlich gescheiter, als wir das sind. Also wir müssen nur die Tür aufmachen, glaube ich halt, und dann kommt da ganz viel Schönes rein und verändert sich ganz viel selber.
Wenn ich, also ich habe Lust, noch was Persönliches zu teilen an der Stelle, wenn es okay ist. Vor 10 Jahren hat mich mein Mentor gefragt, Ariane, formulier bitte in einem Satz, was du gerne möchtest. Ich war unfähig, einen Satz zu sagen. Tatsächlich unfähig. Und das war total spannend. Und das wollte ich noch sozusagen zu diesem Thema teilen, was gar nicht so einfach ist. Ja.
Sie haben ein Stichwort gegeben, einen Schritt zurück. Ich zeige Ihnen jetzt noch zu allerletzt eine letzte Folie. Sie werden das Bild wahrscheinlich kennen. Lassen Sie das Bild, das jetzt erscheint, vor Ihren Augen verschwimmen, dann werden Sie erkennen, wer es ist. Das heißt, wenn es eng wird oder die Probleme, wenn ich zu nah am Problem bin, ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen. Dann kommt der Albert, oder?
Ich muss zusammenkneifen, dann kommt Albert. Ich möchte mich recht herzlich bedanken an dieser Stelle für die Interaktion mit Ihnen, für das wertvolle Gespräch, den Dialog, den wir hier gemeinsam hatten. Und herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Ohren und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vielen Dank.
Dankeschön.